Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, schön, dass wir so zahlreich sind, obwohl Ferienzeit ist. Ich hoffe, ihr könnt mich alle gut verstehen mit dem Headset. Ich predige ja sonst immer mit dem. Ist gut. Ja. So, meine Zeit geht langsam bei euch zu Ende und deswegen wird das hier erstmal meine letzte Predigt im Praktikum sein. Und bevor ihr jetzt anfangt, alle zu weinen und in unaussägliches Schluchzen zu verfallen, versucht es ein bisschen zurückzuhalten, will ich doch sagen, dass ich sehr dankbar bin. Dankbar für die Zeit bei euch, danke für die ermutigende Zeit, danke für die aufbauende Zeit, danke die, ja, all diese Gespräche, die ich mit euch führen durfte, all die Besuche, die ich bei euch machen durfte, die Zeit, die ich beim Essen mit euch verbringen durfte. Da will ich jetzt schon mal Danke für sagen und es wird im Gemeindebrief auch nochmal einen Text von mir geben, wo ich Abschied sage und es wird noch genug Wochen und Tage geben, in denen wir einander drücken können. Das auf jeden Fall, aber nur mal so vorab, das wird erstmal meine letzte Predigt sein und deswegen möchte ich heute nicht über die aktuelle Situation der Gemeinde sprechen, die meinem Hemd entsprechend im Moment, glaube ich, auch gedrückt ist durch die Todesfälle. Aber ich möchte deswegen heute sprechen über eins meiner Lieblingsthemen. Und das ist aus dem Buch Esther. Esther, eine Frau am richtigen Platz. Und ich habe überlegt, wie passt das eigentlich zu mir selbst? Ich habe gedacht, Jochen, ein Praktikant am richtigen Platz. Und wir möchten uns trotzdem einmal Zeit nehmen, heute an dieses Beispiel zu gucken, wie kann Esther für jeden von euch persönlich ein Vorbild sein? Wo seid ihr am richtigen Platz? Was hat Gott mit euch an eurem Ort, in der Zeit, in der ihr lebt, vor? Ganz am Anfang ihrer Geschichte steht eine ganz große Show. So sagen wir mal, wie Germany's Topmodel mäßig. Esther wird ausgewählt von Tausenden von Frauen. Im Prinzip müsste man sagen, Persien sucht Next Topmodel. Der persische König beschließt, alle Jungfrauen seines Königs in die riesige Burg Susa zu bringen und eine davon auszuwählen, die seine neue Königin werden darf. Und wenn man das so liest, dann scheinen erstmal diese Auswahlmerkmale, die getroffen werden, sehr oberflächlich. Es wird einfach geschaut, welche ist die schönste unter ihnen. Es wird beschrieben, wie ganze 12 Monate diese Frauen gepflegt und hübsch gemacht werden, mit unzähligen Bädern und Duftstoffen und so weiter und so fort. Und irgendwann, dann dürfen sie einmal kurz eine Nacht zum König. Und in dieser Nacht entscheidet sich alles für diese Frauen. Wird er sie erwählen oder werden sie weitergebracht in das nächste Haus, den sogenannten Harem, und werden dort als Nebenfrauen den Rest ihres Lebens verbringen? Eine Nacht Zeit, das ist nicht viel. Dort steht auch nicht, ob sich der König und Esther gut verstanden haben oder ob dort eine gute Verbindung entstanden ist. Das steht nur, dass er Gefallen an ihr fand. Und sie wird erwählt zur Königin unter diesen von tausenden Frauen. Und bis zu diesem Zeitpunkt kann man sich gar nicht vorstellen, was das eigentlich auch für ein Zickenkrieg gewesen sein muss. Was müssen diese Frauen sich gegenseitig zerfetzt haben in diesen 12 Monaten? Denn was für eine Chance, Königin zu werden über Persien. Damals das mächtigste Reich der Zeit. Und wir haben es oft gesehen bei Heidi Klum, meistens gewinnen die mit viel Talent oder die besonders herausstechen. Und hier war es auch so. Wenn eine Frau zum König kam, dann durfte sie besonderen Schmuck mitnehmen. Etwas, was sie irgendwie besonders machte. So wie bei Heidi Klum vielleicht das besondere Styling oder das besondere Kleid angezogen wird, so durften sich die Frauen hier eine Sache auswählen, die sie mitnehmen durften. Und das Interessante ist, dass hier steht, dass Esther gar nichts Wertvolles oder so auswählte, sondern dass sie einfach das nimmt, was ihr der Eunuch zur Verfügung stellt und sagt, zieh das an, das wird dem König gefallen. Das heißt, Esther ist von vornherein weise, lässt sich beraten, versucht nicht mit allen Kräften ihren eigenen Vorteil voranzupuschen, sondern lässt einfach mit sich machen, vertraut diesem Eunuchen. Und bis hierhin ist noch kein Wort gesprochen von Gott. Und das wird sich auch in der ganzen restlichen Geschichte so verhalten. Das Wort Gott kommt im Buch Esther gar nicht vor. Und wir haben vorhin gesungen, Gott, der gemacht hat, die Berge, die Täler, die ganze Natur, jedem Atem, den wir nehmen, ist von Gott. Und manchmal kommt der Gott gar nicht so oft drin vor in unserem Alltag. Aber Gott ist doch immer da. Gott ist auch manchmal im Verborgenen. Aber eine zweite entscheidende Person in der Geschichte gesellt sich dazu. Und das ist der Mordekai. Wohl ein Cousin Esthers und gleichzeitig ist er wohl so alt gewesen, dass er auch als Pflegevater in Frage kam für Esther. Und so wird hier beschrieben, dass er sich um Esther kümmerte, weil sie keine Eltern mehr hatte. Und dieser Nachfahre war einer derer, die Jerusalem verlassen mussten unter der Zeit Nebukadnezars. Das heißt also, als Jerusalem erstürmt wurde, wurden einige der besten Männer weggeführt und er gehört zu einem dieser Nachfahren. Mit anderen Worten, Mordekai gehört zu der besseren Gesellschaft der damaligen Zeit und hat deswegen auch einen Platz im Tor des Königs. Im Tor des Königs, das bedeutet sowas wie die Ratsversammlung. Also da, wo alle wichtigen Entscheidungen getroffen wurden, dort saß Mordekai eigentlich mit dabei. Das heißt also, Esther geht es hier von vornherein eigentlich gar nicht so schlecht. Und es ist ganz auffällig, dass er Esther anhält, nichts von seiner jüdischen oder ihrer jüdischen Abstammung zu erzählen. Und das ist ja tatsächlich, wenn wir auch mal an uns denken, kein so seltenes Phänomen. Wir sind irgendwo unterwegs, wir arbeiten irgendwo und wir erzählen eigentlich gar nicht davon, dass wir Christ sind. Oder wenn wir im Auto unterwegs sind, nicht jeder hat einen Fisch hinten drauf. Weil man denkt ja, so wie man selbst fährt, da kann man ja, ne, wenn das einer sieht, wäre aber schlecht, wenn er wüsste, dass wir Christ sind. So, und deswegen ist das gar kein so seltenes Phänomen. Und ich kann das auch hier und da ganz gut verstehen, muss ich sagen. Der Mordekai jedenfalls erhält hier erstmal eine Nebenrolle. Und trotzdem ist diese Nebenrolle für die ganze Geschichte von vornherein entscheidend. Er warnt den König vor einem Mordkomplott und gewinnt so dessen Gunst. Und das Erste, was für uns hier herausspringt und uns quasi vor die Füße fällt, ist, was ist, wenn wir uns als Nebenfigur fühlen? Haben wir dann das Gefühl, unwichtig zu sein in Gottes Plan? Haben wir das Gefühl, dass Gott uns nicht braucht? Ich glaube, dass die Nebenfiguren die entscheidenden Figuren sind. Nicht die Hauptfiguren machen das Ganze aus, sondern am Ende zählt, was die Nebenfiguren den Hauptfiguren gesagt haben. Am Ende zählt, wie die Nebenfiguren die Hauptfiguren unterstützt haben. Denn die Geschichte wird plötzlich noch ganz spannend. Ein alter Feind wird zum Leben erweckt. Und zwar ist es ein gewisser Mann namens Haman, ein Sohn von Hammedata, und der war ein Agagiter. So, jetzt könnte man denken, was ist denn ein Agagita? Ja, sagt mir nichts. Wer aber aufmerksam die Bibel studiert hat, der weiß, die Agagita, das waren diejenigen, die dem Saul damals zum Feind geworden sind. Und Gott hat zu Saul gesagt, töte den König Agag. Und Saul hat den König Agag verschont. Und jetzt, hunderte Jahre später, ist daraus ein Volk entstanden, das die Juden hasst. Was für eine weitreichende Konsequenz, dass Saul den Agag nicht getötet hat. Denn jetzt ist da ein Mann ganz oben an der Spitze, der zu den Ministern des Königs gehört, dieser Haman, der die Juden von ganzer tiefster Seele hasst. Also ein alter Feind wird zum Leben erweckt. Und er wird nicht nur zu einem Minister gemacht, er wird dann auch noch zu dem höchsten Minister gemacht. Und in seinem Stolz fordert er im Prinzip, dass sich alle Juden vor ihm verbeugen müssen. Und dann entsteht eine persönliche Fehde zwischen Mordekai und Haman, weil Mordekai beugt sich vor niemanden als vor Gott. Und wir kennen das ja manchmal, wenn wir so stur sind und ein Prinzip von uns haben, dann werden wir das auch nicht aufweichen. Dieses Prinzip, daran halten wir fest. Und so ist es ja auch bei Mordekai. Mordekai gehört zu den sturen Männern Israels und er wird sich nicht vor Haman beugen. Egal wie weit die Konsequenzen sind, egal ob es sein Leben kostet, Mordekai wird sich nicht beugen vor Haman. Und manchmal sagen die Leute, die so ein bisschen flexibler sind, nun komm von deiner Sturheit weg, muss doch nicht immer alles so sein. Aber an dieser Stelle ist es gut, dass Mordekai stur ist und an seinem Prinzip festhält, weil sein Prinzip gibt Gott die Ehre. Denn allein Gott gebührt es, dass wir uns vor ihm beugen. Es sei also gesagt, manche Sturheit hat seine Berechtigung. Eine ganz interessante Botschaft aus diesem Text, wie ich finde. Doch natürlich sind die Konsequenzen gewaltig. Denn aufgrund dieser Provokation fordert nun Haman, dass alle Juden im ganzen Persischen Reich ausgerottet werden sollen. Nur weil er ein Problem mit dem Mordekai hat, fordert er, dass alle Juden ausgerottet werden. Und auch wenn hier nicht die Rede von bösen Geistern oder dem Satan selbst ist, wie es genau die ähnlich wenige Rede von Gott ist, so befindet sich diese Situation doch ganz klar und offensichtlich hier in einem Machtkampf der Mächte. Und Israel und Esther sind unmittelbar miteinander verbunden und Esther steckt mitten in dieser Situation. Und jetzt habe ich euch die Geschichte so ein bisschen vorgekaut und der eine andere wird doch sagen, na Jochen, jetzt komm doch mal zur Predigt. Was haben wir denn damit zu tun? Und das will ich auch gern machen. Mein letzter Punkt heißt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich glaube, es gibt oft Zeiten und Orte, wo wir genau richtig sind. Wo Gott uns hingestellt hat. Wo es wichtig ist, dass wir dort entweder als Nebenfiguren oder als Hauptfiguren agieren. Und vorhin haben wir unterschiedlich gesungen als Männer und Frauen. Und es wird auch an dieser Geschichte deutlich, wir können zusammen agieren als Männer und Frauen. Esther kann nicht agieren ohne das Wort des Mordekai. Und Mordekai kann nicht überleben ohne den Schutz durch die Königin Esther. Und deshalb lese ich uns einmal hier Esther 4, Vers 13, wo Mordekai zu Esther spricht: Denke nicht, dass du dein Leben errettest, weil du im Palast des Königs bist, du allein von allen Juden. Denn wenn du zu dieser Zeit schweigen wirst, wird eine Hilfe und Errettung von einem anderen Ort herkommen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Mordekai spricht es aus, was niemand wissen darf. Esther ist selber Jüdin. Der König weiß gar nichts davon, dass seine Frau Jüdin ist. Und betrachtet man die ganze Situation als Schachspiel der Mächte, so scheint die Geschichte bis hierhin bedrohlich für die Juden. So als ob dieses Volk von Gott verlassen wäre, so als ob die Rache des Haman unausgeliefert und unausweichlich wäre. Doch Gott hat bereits seine Königin in Stellung gebracht. Die wichtigste Figur auf dem Schachbrett. Esther ist also genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gott hat sie an den richtigen Platz gesetzt. Und tatsächlich aber geht dieses Spiel fast verloren. Die Partie geht fast verloren. Und warum? Weil Esther dann plötzlich sagt, ja, was soll ich denn zum König gehen? Ich darf nicht einfach dahin gehen, ohne dass er mich ruft. Und er hat mich schon seit Monaten nicht mehr gerufen. Und wenn ich dahin gehe, dann werde ich sterben. Sie hat also eine sehr gute Ausrede, warum sie nicht zum König gehen sollte, warum sie nicht erzählt, dass sie Jüdin ist. Denn ihr Leben ist bedroht. Und daraufhin sagt das, was ich gerade vorgelesen habe, der Mordekai zu ihr: Denkst du nicht, dass du gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist? Wenn du es nicht sagst, dann muss Gott jemand anders benutzen. Aber ich glaube, dass du an dieser Stelle von Gott gemeint bist. Dass du jetzt dran bist, sagt Mordekai. Und so ist die Situation in einer Frage eingefasst. Und wir kennen diese Fragen, denn wir wissen manchmal gar nicht so ganz genau, ist das jetzt, was Gott meint, für mich dran? Ist das so sicher? Und wir erahnen es irgendwie nur so ein bisschen. Aber dann gilt es vielleicht, auf diese Frage des Mordekai einmal genau hinzuhören, auf dieses Bauchgefühl hinzuhören. Meinst du nicht, Gott könnte dich gerade jetzt gebrauchen? Meinst du nicht, Jochen, Gott hätte dich bewusst nach Rodenbach gestellt? Manchmal kostet mich diese Situation viel Mut, wenn ich nur dieses Ahnen habe, wenn ich nicht genau weiß. Doch es ist nur richtig, dass wir diese Frage des Mordekai auch heute Morgen ernst nehmen. Denn wie großartig, und so geht die Geschichte aus, ist die Errettung des Volkes hier am Ende. Esther beichtet vor dem König ihre Herkunft, traut sich vor diesen König, traut sich diesen Schritt und wendet sich gegen dieses eigenwillige Gesetz des Haman. Und der König hat eine große Liebe zu seiner Frau und darum verurteilt er Haman zum Tod. Und Mordekai wird zum engsten und höchsten Berater des Königs. Also Ende gut, alles gut. Doch was wäre, wenn Esther nicht auf Mordekai gehört hätte, verschwiegen hätte, dass sie Jüdin ist, geleugnet hätte, dass sie zu Gottes Auserwählten gehört? Wir wissen es nicht, und doch können wir sagen, die Sache wäre auf jeden Fall sehr anders ausgegangen. Wenn Gott uns gebraucht, dann gilt es, sensibel zu sein. Und vor allen Dingen, es gilt auch, gehorsam zu sein. Es gilt, gehorsam zu sein. Nicht an sich zu denken, sondern an das, was Gott die Ehre gibt. So wie Mordekai durch seine Sturheit Gott die Ehre gebracht hat und damit die bösen Mächte provoziert hat, so hat Esther durch ihre Nachgiebigkeit und Überwindung, durch ihren Mut bewiesen, dass es eben nicht umsonst war, dass Gott sie vorbereitet hat als Königin über das mächtigste Reich. Und faszinierenderweise sehen wir es ja von Anfang an, wie wackelig diese Position der Königin ist. Denn die Vorgeschichte ist, es gibt bereits eine Königin namens Vashti, die erste Frau. Und diese Frau wurde nur verbannt, weil sie dem König ungehorsam war. Die Position ist also wackelig. Es ist gar keinesfalls gesagt, dass durch diesen Schritt, den Esther macht, dass alles gut geht. Es bedarf Gottes Schutz. Es bedarf der Liebe Gottes, die Gott selber in den König hineingelegt hat. Denn ohne das wäre es gar nicht gegangen. Die Position der Königin ist in Persien überhaupt nicht gesichert. Und das zeigt hier abschließend nochmal, oft haben wir zwei Seiten, die uns gar keine Wahl lassen. Da sagen die einen, nun geh hin zum König und sag ihm, wer du bist und riskier dein Leben. Und die andere Seite sagt uns, nee, da kannst du auf keinen Fall hingehen, weil wenn du da hingehst, dann wirst du sterben. Was machen wir in einer Zwickmühle wie dieser? Was machen wir, wenn wir in einer Zwickmühle sind? Wenn uns Angst umgibt und wenn unsere Befürchtungen uns davon wegtreiben, Gottes Willen eben nicht zu erfüllen? Ich glaube, die Geschichte zeigt uns vor allem eine wesentliche Sache zum Abschluss. Wir brauchen manchmal, oder was heißt manchmal, ich glaube, wir brauchen sehr oft Mut, Gottes Willen umzusetzen. Es braucht eine große Portion Vertrauen. Denn ganz oft gefährdet ein solcher Schritt, den wir auf Gott und in seinem Namen tun, unsere ganze Existenz. Ist euch das bewusst? Ein Schritt mit Gott zu wagen, gefährdet manchmal unsere ganze Existenz. Aus einer ganz einfachen, logischen Sache. Gott sollte unsere ganze Existenz sein. Und wenn all diese anderen Dinge unsere ganze Existenz sind, wenn die Krone, die wir tragen, unsere Existenz ist, wenn der Schmuck, den wir tragen, unsere Existenz ist, wenn unsere Schönheit unsere Existenz ist, das Haus, das wir haben, dann wird uns immer die Angst um all diese Dinge festhalten und dann werden wir einen solchen mutigen Schritt nicht machen können. Darum sollte uns allerzeit bewusst sein, für Gott gilt es, die ganze Existenz immer wieder aufs Spiel setzen zu können, damit er es ist, der uns ausmacht, damit er es ist, der uns alles gibt. Wie bereit bist du? Bist du bereit? Welche Ängste halten dich gefangen? Jesus sagt, wer aber sein Leben festhalten will, der wird es verlieren. Je mehr wir versuchen, unser Leben festzuhalten, desto mehr werden wir es verlieren. Wer aber um meines Namens willen sein Leben verliert, der wird es erhalten. Wir leben in einer sehr angenehmen Zeit. Uns geht es wirklich gut. Wir haben so viele Dinge, die Gott uns schenkt, wo er, und da habe ich im Seniorenkreis drüber gepredigt, wo er seine Hand drüber hält. Wo Gott sagt, das dürft ihr gerne haben. Aber es gab auch eine andere Zeit, wo Paulus und Petrus und andere wirklich alles riskieren mussten, damit diese Kirche entsteht. Wo sie Märtyrertum leben mussten in Rom, wo die Löwen sie aufgefressen haben. Sie mussten alles riskieren, um Gott treu zu bleiben. Und er hat sie belohnt mit dem ewigen Leben. Und deswegen, wo ist an dir diese Frage des Mordekai heute Morgen zuzulassen? Und ich möchte mit einer ermutigenden Frage schließen, wenn Gott für uns ist. Wer kann gegen uns sein? Amen.